Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde, ja, ihr kennt es inzwischen schon, unsere legendären Videos mit Reporterlegende Roger Benoit. Auch in der Corona-Zeit darf das nicht fehlen und deswegen haben wir ihn von zu Hause zugeschaltet. Grüß dich, Roger.
Hallo, wie geht's? Gesund?
Uns geht's allen wunderbar, vor allem jetzt, wo du wieder da bist. Die Frage ist natürlich, wie geht's dir in der Corona-Zeit?
Kein Problem. Kein Problem. Alles bestens und Homeoffice ist gar nicht so schlecht.
Vermisst du das Reisen schon? Ich meine, du machst das ja jetzt doch schon ein paar Tage.
Ja, kann man sagen. Nach 752 Rennen möchte mal wieder in ein Flugzeug steigen und so, aber wir halten uns an die Regeln.
Langweilig wird dir noch nicht zu Hause?
Nein, nein. Schöne Wohnung, Garten, alles bestens. Schönes Wetter.
Man kann es im Hintergrund sehen. Schön eingerichtet mit schönen Formel 1, Memorabilia, Helmen, Albert Park sehe ich. Also scheint dir gut zu gehen zu Hause.
Ja, ja. Ist ein kleines Museum.
Und das schönste Museumsstück, das sitzt jetzt hier in diesem farbenfrohen Hemd vor uns. Lass uns doch mal ein bisschen drüber reden, was in dieser Formel 1 freien Zeit alles passiert ist. Denn auch wenn nicht gefahren wird, es tut sich doch einiges in der Corona-Pause der Formel 1. Sebastian Vettel natürlich allen voran. Er wird Ferrari verlassen nach der Saison 2020. Wie hast du das Ganze aufgenommen?
Ja, ich glaube, er wird Ferrari verlassen müssen. Das war eine gezielte Aktion, sehr wahrscheinlich schon seit Monaten. Und er wird sich wundern, dass er auch noch ein Opfer in diesem Haus der 1000 Lügen und Wahrheiten geworden ist. Das schreibe ich seit 50 Jahren. Ferrari ist eine unmögliche Maschine in der Formel 1.
Über wen ist er da gestolpert?
Ja, ganz im Hintergrund weiß ich das nicht, aber man hat dann am Ende sehr wahrscheinlich Binotto nach vorn geschoben und was der alles gesagt hat in den letzten Monaten ist ja nicht normal. Ich meine, glaube vor Australien hat er noch gesagt, wir geben dem Vettel jetzt 4 Rennen Zeit. Und dann müssen wir uns entscheiden. Richtig hätte es heißen müssen, er hat keine Zeit mehr, wir haben uns längst entschieden. Und die 4 Rennen fanden natürlich nicht statt, also konnte er auch nichts beweisen und so. Also ein trauriges Spiel, das man da mit Sebastian gespielt hat.
Du bist ja relativ sicher, dass Ferrari diese Entscheidung so getroffen hat und dass Vettel keine Wahl hat. Was macht dich da so sicher?
Was mich so sicher macht, ist, dass er es auch nicht gewusst hat. Er hat ja noch auf dem Ferrari so ein Video geben müssen vor etwa einem Monat oder so. Da hat er gesagt, es ist alles bestens, läuft alles und so. Und aber da war ja alles schon entschieden. Man kann ja nicht einen Fahrer sagen, du musst jetzt gehen und am nächsten Tag hat man schon alle offiziellen Kommunikés mit dem neuen Fahrer und so. Also das war sicher seit Wochen, wenn nicht seit Monaten geplant.
Kannst du die Entscheidung von Ferrari nachvollziehen?
Ich kenne den Leclerc nicht so genau, aber er wird sicher da auch seine Hände im Spiel gehabt haben. Und Vettel wurde natürlich zum Verhängnis, dass es ihm letztes Jahr nicht so gut gelaufen ist und er vielleicht ein wenig zu viel Geld gekostet hat und so weiter. Und da war man irgendwie an einem Punkt angelangt, wo man gesagt hat, okay, wir setzen nur noch auf die Karte Leclerc und nehmen irgendeinen Fahrer als Nummer 2. Nur da könnten sie sich mit dem Sainz noch geirrt haben. Das ist nicht so ein langsamer Junge und er gibt auf Druck seines Vaters auch im Hintergrund immer, gibt sicher nicht Position und Preis, ohne dass man es sagen wir mal, merkt, also dass die Leute draußen sehen, da läuft was faul, oder? Also Sainz, ein interessanter Fahrer nächstes Jahr bei Ferrari. Und ob Leclerc so gut ist, wie ihn jetzt Ferrari machen will, das müssen wir auch abwarten.
Lass uns über Leclerc und Sainz gleich noch ein bisschen sprechen. Aber schauen wir uns erstmal noch die Ferrari-Entscheidung und den Sepp an. Würdest du Ferrari, ich sage mal, ein bisschen Undankbarkeit unterstellen? Weil ich meine, Sepp hat ja tolle Aufbauarbeit bei Ferrari wieder geleistet, als er von Red Bull hingewechselt ist. Jetzt hatte man ein Jahr, in dem es nicht so lief. Und schon wieder ist er seinen Job los.
Ja, das sind halt die Gesetze in dieser Formel 1. Und sicher wollte man auch ein wenig Geld sparen, auch wenn die Fahrer ja nicht in dieser Budget-Obergrenze dabei sind. Aber trotzdem kam da sicher Druck von oben. Und die Corona-Zeit hat jetzt Ferrari eigentlich noch den Ball hingespielt, um das schnell über die Bühne zu bringen. Normal ist es nicht, sage ich jetzt. Er hat für Ferrari einiges getan und wird sich jetzt seine Gedanken machen, dass Loyalität nicht immer bezahlt wird.
Ich kenne dich ja, du bist ein sehr loyaler Mensch. Magst auch den Sebastian persönlich eigentlich ganz gerne. Heißt, ich will nicht sagen, hat dich getroffen, aber du hättest wahrscheinlich anders entschieden.
Wie ich entschieden hätte, weiß ich nicht. Aber ich meine, wir müssen uns ja mal vorstellen, wir sind noch keinen Meter dieses Jahr gefahren. Und plötzlich kam dieses Transferkarussell ins Rollen. Und das ist nicht normal. Ich meine, auch McLaren hat schon lange gewusst, dass sie den Sainz verlieren. Hatten dann am nächsten Tag schon den Ricciardo an Bord, das kannst du ja nicht machen. Der eine ist in Australien, oder? Das Team ist in England und am nächsten Tag, Sainz kaum weg, sagst du schon, Ricciardo ist unser neuer Fahrer. Also da war hinter den Kulissen schon monatelang eigentlich alles vorbereitet. Und wie man es kommuniziert hat, finde ich eigentlich eher schäbig. Muss zum Glück auch noch sagen dürfen, dass Mercedes sich da nicht von diesem Chaos da anstecken lässt und ruhig bleibt. Weil bei Mercedes liegt vielleicht noch die letzte Zukunft von Vettel.
Also die Art und Weise und wie schnell das dann ging, hat so ein bisschen erinnert an jemanden, der sich von einer Frau trennt und dann am nächsten Tag gleich schon wieder die nächste am Start hat. Also wirkt schon etwas komisch. Wahrscheinlich hat er dann davor schon was mit der neuen Frau am Laufen. Aber du hast Vettels Zukunft gerade angesprochen. Glaubst du, das wird noch irgendwas mit ihm und Mercedes oder glaubst du, das war es mit seiner Formel 1-Karriere?
Es ist einfach auf einen Nenner zu bringen. Entweder hat er ein Auto mit Mercedes-Motor oder er muss mindestens ein Jahr Pause machen, wenn nicht den totalen Rücktritt geben. Ich glaube, das weiß er auch selber. Alternativen gibt es keine. Wie da gesagt wird, IndyCar, das macht er sicher nicht. Formel E, das macht er noch weniger. Und Langstrecken interessieren ihn auch nicht. Also entweder Mercedes oder dann eben Aston Martin Mercedes. Das sind die zwei Möglichkeiten, die er vielleicht noch hat. Aber es kann auch möglich sein, dass er von den Silberpfeilen bereits eine Absage bekommen hat, aber man dies noch nicht kommunizieren will. Für den Vettel wäre dann diese Saison ein wenig ein Problem, wenn er wüsste, dass er zurücktritt. Und dann sagen wir, haben wir mal 8 oder 10 Rennen, wenn überhaupt. Dann müsste er sagen, noch 10 Rennen, noch 9 Rennen, noch 8 Rennen. Und das ist nie gut für einen Rennfahrer, wenn da der im Hirn da der Countdown läuft, das könnte zu Problemen führen.
Also da gibt's ja diese
sofort sagt, Freunde, das war's.
Das ist ja diese lustige Geschichte, die du uns auch schon mal erzählt hast, mit Niki Lauda beispielsweise in Kanada. Da hat er ja angeblich von Bernie Ecclestone den Ratschlag bekommen: Wenn du aufhören willst, dann mach's lieber sofort, als jetzt da noch irgendwie groß zu warten.
Ja, das ist auch richtig, oder? Das mu man muss sich ja, das ist ja auch, Rennfahren ist ja auch eine Kopfsache und das wäre schlecht, wenn du immer daran denkst, wenn das Rennen fertig ist, ah, sind es noch 8, oder? Und dann noch 7 und so. Also ich bin kein Rennfahrer, aber ich könnte es mir vorstellen, dass das vor allem im Autorennsport nicht sehr gemütlich ist für den Piloten.
Kannst du dir Sebastian vorstellen, dass der tatsächlich so ein Jahr Pause macht und dann wiederkommt? Oder glaubst du, wenn der weg ist, dann ist er wirklich weg?
Also so wie ich ihn kenne, würde ich sagen, dann kommt er nicht mehr zurück. Weil, was soll er da? Soll er das gleiche Spiel mitmachen, wie es der Alonso jetzt hinlegt, dass er sagt, ja, ich komme wieder, ich warte, gute Chance und so. Ich glaube, so vernarrt in den Rennsport wie der Alonso ist der Vettel nicht.
Du hast gerade Leclerc und Sainz schon angesprochen. Glaubst du, dass der Sainz, du hast ja schon ein bisschen durchblicken lassen, dass du glaubst, dass der Sainz nicht die klassische Nummer 2 ist. Für dich also die falsche Wahl als Nachfolger?
Ja, falsche Wahl. Irgendein Fahrer, der da relativ schnell ist, musste man ja bringen. Oder? Den Ricciardo hatte man offenbar nicht auf der Liste, was ich auch vernünftig finde, weil der hätte noch mehr Stunk gemacht als der Sainz im entscheidenden Moment. Und Sainz ist sicher auch billiger als der Ricciardo, weil der hätte auch einiges Geld verlangt, dass er ja Renault seit letztem Jahr aus der Nase zieht.
Ich weiß schon, du bist kein besonders großer Fan von Daniel Ricciardo. Dir lacht er auch zu viel.
Ja, er versucht überall oben reinzukommen und scheitert immer wieder. Oder? Renault war ja eigentlich eine Notlösung. Und jetzt geht er zu McLaren Mercedes nächstes Jahr. Und da wird ihm vielleicht der Lando Norris zeigen, wo der Bartlett den Most holt. Aber die Ricciardo-Fans sollen glücklich sein mit diesem Typen.
Jetzt hat der Leclerc ja schon bewiesen in seiner Debütsaison bei Sauber, dass er kein Langsamer ist, hat in seiner Debütsaison bei Ferrari dann den Sepp schon so unter Druck gesetzt, dass er sein Cockpit verloren hat, hat 2 Siege geholt, hat aber auch viele Fehler gemacht und Erfahrung im WM-Kampf hat er auch noch nicht. Ist das vielleicht zu früh für ihn, dass er das Team alleine anführt?
Ja, sagen wir mal, ich glaube, es ist zu früh und zwar hängt das auch an der Führung. Ich glaube nicht, dass der Binotto der richtige Mann ist da an der Spitze. Oder da hat es der Schumacher, der ja auch 5 Jahre gewartet hat, um einen WM-Titel mit Ferrari zu holen, hat es natürlich mit Ross Brawn, Jean Todt und so hat es um einiges leichter. Weil das war ein starkes Team, während der Binotto bleibt ewig ein Ingenieur und für mich kein Teamchef. Und ein guter Fahrer, wie sagen wir mal der Leclerc oder so ein Talent, der muss noch geführt werden. Oder? Ich meine, das hat man ja letztes Jahr gesehen, eben, du hast die Fehler angesprochen. Oder der hat da Stallorder missachtet, hat gesagt, das mache ich nicht und so. Brasilien sind sie sich noch in die Kiste gefahren und so weiter. Also ganz gereift ist der Junge noch nicht. Und vielleicht kann er auch mit dem Druck dann, der nächstes Jahr auf ihn zukommt oder noch mehr zukommt, weil beim Vettel konnte er sich irgendwie so ein wenig abfedern. Mit dem Sainz kann er sich nicht mehr abfedern. Da zählt nur die Leistung. Und wenn ihm dann mal der Sainz den Meister zeigt, ich glaube, dann könnte der Leclerc nervös werden.
Wenn wir jetzt schon ein kleines bisschen vorausblicken, und mal sagen, Sebastian Vettel, das war's. Wie würdest du seine Ferrari-Karriere bewerten? Würdest du so weit gehen und sagen, er ist gescheitert bei Ferrari? Oder an Ferrari sogar?
Ja gut, wenn man 5 Jahre bei einem Team ist oder jetzt dann 6 und den WM-Titel als Ziel sich gesetzt hat, dann ist man am Schluss an und für sich ist man gescheitert. Nur die Umstände da in Maranello und so weiter, die waren auch nicht sehr glücklich. Und es nimmt mich gleich Wunder, wann er gemerkt hat, dass diese Mission scheitert, also diese Mission von ihm, den WM-Titel zu holen, scheitert. Fahrisch kann man ihm ja irgendwie gar keine Vorwürfe machen. Da macht jeder macht mal Fehler, oder? Er hat vielleicht 2, 3 zu viel gemacht, aber vielleicht wollte er eben auch zu viel. Und vor allem Ferrari hatte nie ein gutes Auto. Das muss man einfach sagen. Im Gegensatz, sagen wir, zu Mercedes. Die mussten alles aus der Kiste rausdrücken und eben so, je größer der Druck wird, je mehr Fehler macht man. Also gescheitert, okay, aber er hat immerhin 14 Siege geholt. Einen weniger als Lauda für Ferrari und ein paar weniger als Schumacher. Zusammen haben, ich meine, das sind die drei erfolgreichsten Ferrari-Fahrer, haben ja alle Deutsch gesprochen. Schumacher, Lauda, Vettel. Und haben 99 Siege von, glaube ich, 238 für Ferrari geholt. Das sagt eigentlich schon alles. Nur muss man auch wissen, in Italien sind die Deutschen, ja, ich sage es nicht beliebt, aber man würde lieber mit eigenen Leuten siegen. Nur Italiener haben es ja, ich glaube, der letzte Italiener, der da gefahren ist, ist, glaube ich, der Fisichella.
Das war auch
Maltella,
nur eine Notlösung damals.
eben Notlösungen. Also der Stolz der Italiener würde es natürlich zulassen, dass nochmals ein Ascari oder so kommen würde. Aber mit dem Giovinazzi haben sie auch nicht gerade den Nachfolger für das rote Cockpit im Einsatz bei Alfa Sauber. Also Ferrari hat da schon Probleme und ob das besser wird nächstes Jahr oder dieses Jahr noch, ich bezweifle es eben. Zuerst muss ein sehr gutes Auto her, erst dann kann man wieder an den ersten WM-Titel seit 12, 13 Jahren denken.
Also aus Ländersicht, da adoptiert man vielleicht den Charles Leclerc, den Monegassen, spricht ja auch sehr gut Italienisch, gibt sich da jede Mühe, auch als Italiener irgendwie wahrgenommen zu werden. Und ja, ist interessant zu sehen. Aber es gab ja nicht nur Ferrari in der Corona-Pause jetzt, es gab ja noch ein paar andere Themen. Sim Racing zum Beispiel, ich weiß, du verfolgst das relativ genau, die Virtual Grand Prix der Formel 1. Wie hat es dir gefallen?
Also Monaco war eine Katastrophe, oder? Also da fahren sich die Leute durch die Autos durch, das geht nicht. Dann haben sie Crashes, fliegen durch die Luft, nichts passiert, alle kommen ins Ziel und so. Das ist mir eine, für diese Rennen sind andere Rennstrecken um einiges besser und attraktiver. Aber selbst da habe ich ja jetzt mit diesem Fall Abt, oder? Es war zwar nicht Formel 1 oder so, auch da gibt es noch Möglichkeiten zu betrügen. Und das finde ich unwahrscheinlich, oder? Da plötzlich der Herr Leclerc irgendeinen Profi an die Konsole lässt oder so. Also, es gibt wirklich im Rennsport nichts, was es nicht gibt.
Aber wie
Aber
findest du die Aktion von Daniel? Fandest du es einen lustigen Streich oder findest du es schlimm?
ob man das als Streich bezeichnen will oder nicht. Ich fand es nicht gut, sagen wir mal so. Weil das geht nicht, oder? Es geht einfach. Solche Sachen für mich sind eigentlich unfassbar. Wollte er damit machen? Ist er nicht so gut im Simulator? Ich verstehe es einfach nicht.
Also dein Humor hat er damit nicht getroffen. Lässt sich natürlich drüber streiten. Die Konsequenzen sind natürlich hart. Verliert seinen Cockpit bei Audi. Also, das ist schon ziemlich heftig.
Ja, aber vielleicht sollte man vor solchen Aktionen auch mal nachdenken, was passieren könnte, wenn es rauskommt, oder? Ich weiß nicht, ob es bei diesen Rennen auch um Geld oder sowas geht. Es geht, glaube ich, um Meisterschaftspunkte und so, aber. Also glücklich war die Aktion nicht und die Reaktion war jetzt natürlich ziemlich hart von einem Team, das ja auch schon durch unangenehme Zwischenfälle in der DTM mit Timo Schiebin raus und so nicht gerade geglänzt hat. Also Audi hat da offenbar intern Probleme. Im Rennsport, meine ich.
Und auch abseits, nicht abseits des Rennsports, gibt es bei Audi Probleme oder Betrugsverdacht oder was auch immer.
Nein, ich sage nur, ich erinnere mich da, ich glaube, es war der Wehrlein im Mercedes, wo irgendwie da der Chef gesagt hat, schieb ihn raus, Timo.
Ja.
Und der Scheider hat dann das gemacht und so. Ich meine, das sind auch so, solche Aktionen. Ich glaube, der Chef wurde dann verbannt oder mal rausgeworfen und so. Scheider hat es gemacht. Auch nicht gerade die glücklichste Aktion. Und so kommt eben, bleibt Audi jetzt und jetzt steigen sie noch aus der DTM und so. Aber das sind eure Probleme in Deutschland.
Die Formel 1 hat aber auch einen Haufen Probleme. Mit, durch, wegen Corona, je nachdem, wie man das Ganze sehen will. Und du kennst diesen Haufen in der Formel 1 ja schon sehr, sehr viel länger als ich. Weiß, wie es da politisch zugeht, was da für ein Hauen und Stechen normalerweise ist. Jetzt in der Corona-Krise oder die Krise scheint die Formel 1 ein bisschen zusammenzuschweißen. Man trifft jetzt mal Entscheidungen, die vielleicht sogar gut für den Sport sind. Kann sich darauf einigen. Wie nimmst du das wahr?
Ja gut, wir haben jetzt alle Probleme. Man sieht es ja mit diesen Entlassungen jetzt, die da kommen werden bei McLaren. Das ist sicher nicht das einzige Team, das am Ende der Corona-Zeit, wenn die überhaupt mal kommt, sage ich jetzt, man weiß ja nicht, auch andere Teams treffen werden. Und okay, da rückt man näher zusammen, aber sobald mal irgendwo ein Motor aufheult, dann geht das alte Hauen und Stechen wieder los und man gönnt sich nicht mal irgendwie eine Bestzeit in einem freien Training. Es wird sich für mich nicht viel ändern, außer eben, dass es viele Folgen gibt mit Entlassungen und so, Budgetkürzungen, dann sehr wahrscheinlich auch werden da einige Probleme nicht gelöst werden können. Und ob das dann den Rennsport betrifft auf der Strecke, ich weiß es nicht. Also eine große Revolution, dass da andere Autos plötzlich da vorne dabei sind, wird auch diese Corona-Krise nicht bewerkstelligen können.
Weil man hat jetzt Budget-Cap.
Am Schluss bleiben Mercedes, Ferrari und Red Bull vorne und vielleicht holt mal einer auf, aber die große Wende wird das sicher nicht bringen.
Also bin ich mal gespannt, ob du da recht behalten wirst. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Budget-Obergrenze und so auf Dauer ein bisschen was ändern könnte in dem ganzen Kräfteverhältnis. Aber du hast gesagt, Mercedes, Ferrari, Red Bull, wir wissen ja noch gar nicht, ob die überhaupt alle weiter mitmachen. Glaubst du, da wird es uns noch treffen?
Das ist natürlich, eben, das ist auch ein Punkt von dieser Corona-Krise. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie es genau weitergeht. Gut, wenn zwei von diesen drei Teams aufhören würden, dann ist natürlich logisch, dass dann neue Siegerteams geben muss. Das ist klar. Aber ob das so weit kommt, Mercedes ist ja vor allem da in der Schwebe. Red Bull wird sicher weitermachen mit seinen zwei Teams. Und Ferrari, die drohen dann halt zum 958. Mal, dass sie die Formel 1 verlassen und dann eben doch bleiben. Also das darf man ja eigentlich gar nicht ernst nehmen, wenn wieder so eine Drohung kommt. Und mit dieser Budgetobergrenze, ob sie das wirklich kontrollieren können, ich bin mir da nicht so sicher, aber die FIA hat ja jetzt schon ein Netz eingebaut und diese Hotline für Whistleblower aufgeschalten. Und wenn einem irgendwas nicht passt beim Gegner, kann man ja da mal anrufen und sagen, Freunde, da wird gemogelt, beschissen und so. Jetzt ist es offiziell, jetzt kann man offiziell jemanden denunzieren und so. Polizeistaat, Spitzel und so. Eigentlich geht das gar nicht. Aber wenn die FIA will, oder, das zeigt nur, wie unsicher sie sind, sonst richtet man ja nicht eine offizielle Hotline ein für Leute, die die anderen anschwärzen wollen. Also eine unglückliche Aktion, finde ich.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Reaktion darauf, weil man weiß, man kann nicht mehr alles überprüfen, weil der Sport viel zu komplex geworden ist, um für die FIA, wofür sie eigentlich da ist, das Ganze überhaupt noch einhalten zu können. Ich meine, beim Motor hat man es ja gesehen. Aber sind wir mal gespannt, ob es funktioniert. Wenn wir noch einen ganz kurzen Blick Richtung Österreich werfen, Richtung Juli, angeplanter Saisonstart, glaubst du, es wird was?
Das ist immer noch die Frage. Die österreichische Regierung hat immer noch kein Okay gegeben, obwohl da Pläne vorliegen. Oder jetzt träumt man ja plötzlich davon, dass auch die Formel 2 und Formel 3 da fahren soll, damit die Leute in der Formel 1 mal sehen, wie gut dort die Fahrer vielleicht sind, was auch immer. Und dann gibt es natürlich weit über 2000 Leute, die dann im Endeffekt dann kommen mit Strecken, Posten und so. Ein Problem sind ja auch die Medien. Wenn die Medien kommen, sind das, ich würde jetzt mal sagen, 500, 600 Leute mit dem Fotografen und so, mit den Fernsehteams. Und da haben sie auch immer noch keine Lösung gefunden. Ich bin gespannt. Also man wird es irgendwie durchzwängen und wenn es irgendwo geht, dieses Geisterrennen, dann ist es natürlich in Spielberg auf dem Red Bull Ring. Weil die haben ja sicher die Infrastruktur für alle Sachen, die man da organisieren muss. Ist auch im Flughafen gleich in der Nähe. Und die Teams müssen ja alle eigene, ich weiß nicht, Zimmer oder Gebäude haben, wo sie drin arbeiten können, weil die Motorhomes sind ja verboten. Das wären ja 200 Lastwagen gewesen, die da diese 10 oder 9 Motorhomes, also mit Pirelli und so noch mehr, an die Strecke gebracht hätten. 200 Lastwagen. Ich glaube, Red Bull braucht allein 35, um seinen Palast da aufzubauen. Man muss sich das mal vorstellen. Gut, das hat man jetzt gestrichen, aber die Teams müssen ja irgendwo essen, oder? Müssen ja irgendwo arbeiten. Und da ist der Red Bull Ring, muss ich jetzt sagen, sicher am geeignetsten. Also in Ungarn würde ich das nicht sehen, dass man diese 10 Teams irgendwo vernünftig unterbringen könnte und ihnen auch das Essen und so, was auch immer, servieren kann. Also das sind so Probleme, logistische Probleme, wie gesagt, die man in Spielberg lösen kann. Bei anderen Strecken hätte ich meine Zweifel.
Super, Roger, dann bin ich mal gespannt, ob wir uns in Österreich sehen dürfen. Ich hoffe es natürlich stark. Und bedanke mich an der Stelle recht herzlich bei dir, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, auch in der virtuellen Welt und auch in deinem ja, gesetzten Alter es doch technisch wunderbar auf die Reihe bekommen hast, alles.
Ja, außer dass es vielleicht einmal runtergefallen ist. Aber es hat mir Spaß gemacht und ich bin selbst gespannt, wie es weitergeht, oder? Wie die Entwicklungen dahin schreiten und vielleicht sehen wir uns ja in Österreich. Vielleicht bin ich ja auf der schwarzen FIA-Liste, oder? Dann bekomme ich keine Erlaubnis. Aber Schauen wir mal.
Du zählst zur Risikogruppe, das können sie nicht riskieren, dass du hin darfst.
Ah ja, Risikogruppe, da gibt es noch einige andere, die dann auch nicht kommen dürfen. Aber ich glaube, Österreich, die Schweiz und auch Deutschland haben die Sache langsam, diese Corona-Krise langsam in den Griff bekommen. Im Gegensatz zu Spanien, Italien, vor allem England. Und da wird immer das größte Problem bleiben. Das sind die 7 Teams von England. Oder? Da dürfen die einfach einreisen. Die haben jeden Tag jetzt Hunderte von Todesfällen und so. Also. Und es sind ja nur noch 6 Wochen etwa. Und also eben wie gesagt, das ist für mich eine offene Frage. Aber für die Fans wäre es natürlich schon mal wichtig, dass sie da wieder ihre Lieblinge in Aktion sehen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Roger, und hoffentlich bis bald.
Bis bald.